den Herrn Jesus nicht in deinem Leben aufgenommen, bist du nicht sein Eigentum und wirst vor ihm stehen als Richter. Also er wird dein Richter sein. Und es wird für dich keine Erlösung geben und keine Hoffnung. Also, der Predigttext und worüber ich heute rede, das gilt in erster Linie den Kindern Gottes, diejenigen, die ihn aufgenommen haben in sein Leben. Diejenigen, die sagen, Herr Jesus, sei du Herr in meinem Leben. Ich gehöre dir. Und die sein Eigentum sind. Diejenigen werden heute angesprochen. Und auch bei den Dingen, die vielleicht heute Sachen sind, wo du schlucken wirst. Ich selber habe geschluckt bei der Vorbereitung. Bedenke, es geht nicht darum, dass er dich aus seiner Kindschaft rausnimmt oder dass du dieses Heil in Christus verlieren kannst, sondern es geht darum, dass er dein Leben bewertet als Kind Gottes. Offenbarung 1, Kapitel 4. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über Könige, über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Gnade und Friede euch, seinen Kindern. Und doch dürfen hier die Majestät des Herrn Jesus sehen. Und doch dürfen hier jemand sehen, der der König der Könige ist und der der Herr aller Herren ist. Und diesem Herrn dienen wir. Und daher will er nicht, dass wir bleiben, wie wir sind, sondern er möchte uns verändern in sein Bild, dass wir ein Zeugnis sind für die Welt außerhalb. Damit die Welt außerhalb sieht, so lebt ein Kind Gottes. Und da möchte man einsteigen. Schlag mal auf den Philipperbrief. Wir sind hängen geblieben, mehr oder weniger, bei Vers 16. Philipperbrief, Kapitel 2. Ich möchte nochmal anschauen mit euch die Verse 16 bis 18 und möchte zuvor beten, dass sie die rechten Worte findet. Herr Jesus, so stehen wir vor dir. Wir sind deine Knechte und du bist unser Herr. Du hast uns teuer erkauft. Herr, nicht mit Silber oder Gold, so lesen wir es in Petrusbrief, sondern mit dem kostbaren Blut, mit deinem eigenen Blut bist du ins Allerheiligste gegangen. Und zwar nicht im Tempel in Jerusalem, sondern in den Himmel vor dem Vater. Und hast durch dein Blut uns erkauft. Wir loben und preisen dich. Und Herr, wir danken dir, dass du mit uns nicht fertig bist, sondern dass du uns umgestalten möchtest in dein Bild und dass wir von dir lernen dürfen. Und Herr Jesus, wir danken von Herzen, dass du sagst, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Aber du möchtest, dass wir lernen von dir. Und so danke dir jetzt für das Miteinander. Ich möchte ganz herzlich nochmal den Gottfried anbefehlen. Hilf ihm, Herr, ich weiß, wie gerne er jetzt heute hier gestanden wäre. Und hab Dank, Herr, dass du um alle Dinge weißt. Amen. Ich lese schon von Vers 15, die ersten Verse 15 bis 18. von 14 muss ich schon lesen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid. Untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte, über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Vers 15, nur ein kurzer Rückblick. Bemerkenswert ist hier, gerade auch den Einstieg, den ich mit euch gemacht habe, da heißt es, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes. Also wir sehen, er spricht die Gemeinde an, er spricht seine Kinder an. Und wo ist ein Vater, der seinen Sohn nicht züchtigt, sagt der Hebräerbrief. Seht die Strenge und die Güte Gottes. Diese Dinge müssen wir berücksichtigen, zu verstehen, wir sind sein und er möchte uns verändern. Damit ihr untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts sei. Und wenn wir nach außen schauen, dann sehen wir das verkehrte und das verdrehte Geschlecht. Da sehen wir Orientierungslosigkeit, die geht so weit, dass Mann und Frau nicht mehr wissen, was bin ich denn? Dass andere Menschen, Mann und Frau, auf einmal sagen, wer sie sein sollen. Obwohl es so offenbar ist, wer sie sind. Solch eine Orientierungslosigkeit herrscht. Eine Hoffnungslosigkeit, dass sich vor kurzem geschehen, ein junger Vater von 3 Kindern sich das Leben genommen hat. Der war unser Nachbar, wir waren am Freitag auf der Beerdigung. Keine Hoffnung mehr gesehen. Kein Licht mehr. Und Gott, der Herr, hat seine Gemeinde in die Welt gestellt, damit wir ein Licht sein dürfen für die anderen, damit sie eine Orientierung heim ins Vaterhaus bekommt. Und es wird bei Weitem nicht jeder annehmen. Überleg mal, was das bei dir selber für ein Kampf war. Was war das für ein Kampf bei dir, sich zu demütigen und zu bekennen, dass ich ein Sünder vor Gott bin und nicht bestehen kann? Sei mir gnädig, Vater im Himmel. Du hast dir auf die Brust geschlagen. Wie weit ist dieser Weg? Und manchmal muss man eine Taschenlampe putzen, dass das Licht wieder klar scheint. Und dazu kommen wir heute. Dass das Licht klar scheinen kann für andere, ist es auch wichtig, dass unser Lebenswandel dementsprechend ist. Dass wir nicht einfach so dahin leben in den Tag und uns so wie früher uns jeder Begierde hingeben. Allem, was wir jetzt gerade schön oder bequem finden. Sondern, dass wir uns orientieren nach dem, was der Herr für uns im Sinn hat und wie er möchte, dass unser Leben ausschauen soll. Und ganz wichtig, er lässt dich bei diesem Kampf nicht alleine. Oh, was habe ich schon verbockt? Ich weiß, meiner Baustelle, ich rede aus meinem Leben, damit ihr ein bisschen, vielleicht, damit ihr euch mitnehmen kann, worum es geht. Ich musste jede Menge Risse ausbessern. Das war ein strenger Bauherr. Ich habe schon Schiss gehabt, echt. Ich hatte Angst. Und dann sagt der Bauherr danach zu mir, und Uli, hast du alle Risse ausbessert? Ja. Ich habe ihn angelogen. Hallo, ich bin ein Kind Gottes. Macht man denn sowas? Ist schon eine Weile her. Ich war heim und jetzt fängt Gott an, in dir zu wirken. Er legt den Finger auf die Wunde. Zuerst mal leicht, dann denkst du, es geht schon. Ein bisschen fester. du suchst eine Ausrede, er hat ja noch andere Sachen zu tun gehabt. Noch fester, du gehst mit schlechtem Gewissen und hängendem Kopf heim. Und dann denkst du, okay, dann brauche ich jemand anders, der eine Ausrede für mich hat. Dann gehe ich zu meiner lieben Heidi und sage, ah, Schatz, das und das ist passiert. Und sie ist dann so ehrlich und sagt, ja, dann musst du es halt wieder in Ordnung bringen. Mist. Ich hatte so Furcht vor dem Mann. Ja, wie schaue ich denn jetzt aus, wenn ich da hingehe und sage, du, das hat gar nicht gestimmt. Ich habe nur dies, das und jenes. Sicherheitshalber habe ich jemand mitgenommen, der den Niedlichkeitsfaktor hat, eins meiner Kinder. Bin zu dem Bauherrn hingefahren und auf dem Weg dorthin, und diese Dinge habe ich schon oft erlebt. Der Herr lässt dich nicht allein, auch wenn du Dinge verbockt hast und sie wieder gut machen musst. Auch wenn du Dinge in Ordnung bringen musst, auch wenn du Dinge bekennen musst. Er ist bei mir an meiner Seite gewesen, ist mit mir den Weg zu dem Mann gegangen. Und so habe ich schon manche Wege erlebt. Und hat mir den Mut gegeben, ihm zu bekennen, du, ich habe dich angelogen. Es ist noch gar nicht alles fertig. Und dann, ihr Lieben, man kann die Treue Gottes, man kann so dankbar sein. Und der Mann schaut mir an. Hier sind große Risse. Es waren wirklich Haarrisse, nichts Großes. Sag ich, nee, so kleine. Ah ja, komm, ist gut. Passt, fahr heim. Herr Jesus, vielen Dank für dein Helfen. Was will ich mit dem Beispiel sagen? Wenn dir heute Dinge auffallen, die du verändern solltest in deinem Leben, Dinge, wo der Herr seine Hand drauf legt, bekenn's ihm. Und er geht mit dir, damit du diesen Weg gehen kannst. Ihm zur Freude, dir zur Heilung, Gott zur Ehre. Okay? Er lässt dich nicht allein. Da heißt es in Vers 16, und das ist eigentlich auch die Überschrift, Silas, die Überschrift der Predigt, das Wort des Lebens darreichen. Vielen Dank. Übrigens, die sind echt fix hinten in der Technik. Da heißt es in Vers 16, wir sollen, also Vers 15 sagt, dass wir Lichter sein sollen in dieser, auf dieser Welt, für, als Orientierung für andere. Und dann heißt es, indem ihr das Wort des Lebens darreicht. Also, theoretisch hätte ich die Predigt heute ausdrucken können und jedem von euch einen Zettel geben können. Okay, dann hättet ihr das schriftlich. Ihr hättet wahrscheinlich die Rechtschreibfehler gesehen und was weiß ich alles. Dann hast du eine pure Information, aber du hast nichts dargereicht bekommen. Du hast nicht jemand vor dir, der versucht, so gut es der Herr schenkt, euch das Wort Gottes nahe zu bringen. Jemand, den du zurückfragen kannst, du, wie war denn das? Und so weiter. Oder jemand, an dem du auch, sage ich mal, das Leben sehen kannst als Christ, sowohl seine Fehler, seine Macken, und die habe ich genug, und ihr wisst es, als auch das, die Liebe zum Herrn und die Liebe zur Wahrheit und die Liebe zum Wort. Du hast einfach das ganze Spektrum. Und das ist auch das, was die Leute von dir sehen, wenn du hinausgehst in die Straße, auf die Straße, wenn du hinausgehst, in Anführungsstrichen, in deine Arbeit, wenn du in deiner Familie lebst und, und. Das ist das, was die Leute sehen. Sie sehen zuerst dein Leben, dein, wie du dich verhältst und hören deine Worte. Aber wenn deine Worte und dein Leben nicht entsprechen, dann steht jeder irgendwie da und sagt, okay. Gell? Wir merken, wie tiefgründig das Ganze ist. Paulus sagt hier, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Ja, woran hat er denn gearbeitet, Paulus? Er hat das Evangelium weitergegeben. Das Evangelium Der Mensch wird gerettet durch den Glauben an den Herrn Jesus. Der Sohn Gottes ist für mich gestorben aus Liebe, damit ich leben kann. Und derjenige, der ihn aufnimmt, der bekommt dieses Leben. Aber dieses Aufnehmen ist doch erstmal das Schreien eines Babys. Da ist ein Kind zur Welt gekommen. Wir haben jetzt die letzte Zeit ein paar Babys bekommen in der Gemeinde. Und da ist ein Baby zur Welt gekommen. Und dieses Baby soll ja wachsen und groß werden. Und dieses Baby soll sich nähren mit der vernünftigen Milch des Wortes Gottes. Und soll lernen, anhand des Wort Gottes sein Leben zu gestalten, zu verändern, auf ihn auszurichten. Da heißt es im Römerbrief, Kapitel 5, 15, Vers 16, dass es offenbar ist, Paulus sagt, dass ich ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll, der priesterlich dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden wohl annehmbar werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Damit das Opfer der Heiden, also das, wo sie sich für das Werk Gottes einbringen, wohl angenehm werde. An einer Stelle heißt, damit ihr prüft, was der wohlgefällige Wille Gottes ist. Also zu wissen, na jetzt bin ich ja Kind Gottes, ja wie muss ich denn jetzt leben? Oder was soll ich tun oder was soll ich lassen? Ganz einfach und praktisch. Du bist in eine Stellung erhoben worden, die seinesgleichen sucht. Habe ich schon mal gesagt, da gibt's doch so die T-Shirts, da heißt, was Besseres wie ein Allgäuer kann man nicht werden. Ne? Kennst du vielleicht. Gibt's wahrscheinlich in alle möglichen Regionen. Aber du hast auf dem Herzen geschrieben, etwas Besseres als ein Kind Gottes kann man nicht werden. Begnadigt. Von Gott. In seine Familie aufgenommen. In eine Würde hochgehoben aus dem tiefsten Dreck. Paulus beschreibt das später im Philipperbrief. Er hat dich in seine Familie aufgenommen. Und jetzt darfst du lernen, wie man in der Familie Gottes lebt. Die größte Freude des Herrn. Was meinst du, was ist die größte Freude des Herrn? Gehorsam, okay. Wenn ein Sünder sich bekehrt, es wird Freude im Himmel sein, ja. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 4. Wer mag das mal vorlesen? Ganz laut bitte. Oh, Entschuldigung. Johannes 3, Vers 4. Johannes Brief. Der dritte. Okay, merke, ich habe euch jetzt alle geweckt. Jawohl. Vielen Dank. Ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Dass der Wandel der Wahrheit entsprechend ist. Das ist die größte Freude, wo hier beschrieben wird. Aber wie kann es ausschauen? Wie mache ich das, in der Wahrheit zu wandeln? Zum einen vielleicht ganz einfach in dem, dass dein Reden deinem Leben entspricht. Und zwar nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in der Arbeit, sondern auch in deiner Familie, dort, wo du bist, dass dein Leben, dein Reden auch deinem Leben entspricht. Wir verkündigen gerne oder den Herrn Jesus. Und dann kann es sein, dass du im Gespräch sagst, weißt du, Jesus Christus ist mein Herr. Ah. Und ihr kennt diese Gespräche, wo dein Gegenüber genau weiß, was du als Christ zu tun und zu lassen hast. Beispiel aus der Baustelle. Auf der Baustelle gibt's so diese Dixie-Klos, okay? Ich nehme euch einfach mal mit. Und ich mache die Tür zu. Gut. Und in der Regel ist es so, dass diese Toiletten innen komplett verschmiert sind mit allen möglichen üblen Sprüchen, die wirklich da rein passen. Okay? Und ich gehe da hin und denke mir, na super, na gut, dann du musst ja nicht alles durchlesen. Und dann denke ich mir, ah, weißt du was, da schreibe ich jetzt ganz schick Johannes 3,16 drauf. So in Augenhöhe, gell? Und ich dachte, wenn die so einen Müll hinschreiben können, kann ich ja was Gutes hinschreiben. Dann gehe ich wieder fröhlich an meine Arbeit. 20 Minuten später kommt mein Arbeitskollege. Das, was du da gemacht hast, ist Sachbeschädigung. Da denken wir, hä? Sachbeschädigung? Du hast die Toilette vollgeschmiert. Und danach haben wir gedacht, ja, eigentlich hat er recht. Er hat einen frommen Gedanken, falsch. Schön war ja, dass er es gleich gelesen hat, gell? Aber er wusste sofort, auf wen er schließen muss. Also. So haben wir manchmal das. Wir sagen, Herr Jesus. Wir sagen, wir sind seine Knechte. Und der Herr Jesus muss manchmal sagen zu uns, was nennt ihr mich aber Herr, Herr? Und tut nicht, was ich euch sage. Oh. Herr Jesus, ja, stimmt. Ich nenne dich Herr, aber wenn du mir was sagst, möchte ich es eigentlich nicht tun. Du sagst im Gespräch, weißt du, der Herr Jesus ist der Weg, er ist die Wahrheit und das Leben. Und du nimmst es mit der Wahrheit nicht genau. Und du merkst, es passt jetzt nicht zu dem, was eigentlich ein Kind Gottes sein sollte. Du fängst an zu tricksen und so weiter. Und du beginnst mit Lüge umzugehen, so wie ich das bei dem Bauherrn gemacht habe. Und du merkst, mein Reden passt nicht zu meinem Leben. Und der Herr sagt, darum leg die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten. Die Wahrheit in Liebe, okay? Es gibt auch Leute, die sagen, dem habe ich's gesagt. Und links und rechts und oben drauf und jetzt, wenn er schon am Boden liegt, den Fuß nur nach. Okay? Kennt ihr vielleicht. Wir müssen verstehen, das, was wir sagen, wir haben eine Wolke von Zeugen um uns her, dass unser Reden und unser Leben dem entsprechen sollte. Und wenn du merkst, dass du einen Fehler gemacht hast, dann ist es nicht schlimm, die Dinge wieder zu klären. Gott hat immer eine Lösung. Bleib nicht stehen. Du sagst, er ist der Erste in meinem Leben. Weißt du, wenn der Herr Jesus in meinem Leben ist, dann ist er der Erste. Und der andere sieht, wie es dir nur darum geht, einen Euro nach dem anderen zu sammeln. Oh, ich habe einmal von meinen Arbeitskollegen geredet, die ganze Gruppe war beieinander. Und da sagen sie, und, was hat sich jetzt geändert in deinem Leben, dass du, als du Christ geworden bist? Und ich sage, mir ist Geld nicht mehr so wichtig. In dem Moment fällt jemand eine Münze hinunter und ich will sie ihm aufheben, heb mir auf, halt, haben alle gerufen, lass es liegen. Du hast doch gesagt, Geld ist dir nicht so wichtig. Also ihr seht, wie spontan manches sein kann. Was sieht der andere an dir? Wie du jede Münze umdrehst? Wie du überall schaust, noch was rauszuziehen? Aha, der Herr Jesus ist der Erste. Merkt ihr, das passt nicht. Das Wort Gottes sagt, euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Du hast eine Zusage von dem Reichsten überhaupt, dass er dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen will. Und er tut's auch nicht. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Oh, es gibt so viele tolle Sachen. Und allein auf dem Bausektor gibt es so viele tolle Sachen. Und allein im Handwerk gibt es so viele verschiedene Maschinen und Sachen, die toll sind. Aber wenn sie du dir nicht leisten kannst, dann brauchst du sie doch nicht. Das sind die Begierden in deinem Herzen, die meinen, da gibt es so ein englisches Wort, must have. Das muss ich haben. Nein, du musst es nicht haben. Schwierig. Ich kenne den Kampf. Du sagst, weißt du, der Herr Jesus, der ist die Liebe selbst. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Du sprichst von der Liebe Gottes und wie er dich liebt und was er an dir getan hat. Und ja, Amen, du hast recht. Und doch kannst du zu deinem Nächsten ziemlich ungerecht sein. Und nicht nur zu deinem Nächsten, auch zu deinem Bruder oder zu deiner Schwester. So, dass im Galaterbrief Paulus schreiben muss, Galater 5, Vers 15, wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Oh, das zehrt in dir. Und wir haben so schöne fromme Worte teilweise, wo wir dem anderen eins auswischen können. Und ihr wisst, was ich meine. Und Paulus sagt, hab Acht, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Das zehrt euch auf. Du redest von der Liebe Gottes und sprichst gleichzeitig herablassend von deinem Nachbar, weil er was falsch gemacht hat. Schau dir doch den an. Schau dir die Familie an. Hätten sie doch. Also ich will euch mitnehmen, dass wir sensibel sind in diesen Dingen. Dass wir verstehen, das eine passt nicht zum anderen. Und wenn du keine Liebe für den Nächsten hast, und manchmal ist es echt schwierig, wenn da einer an deinen Nerven sägt, okay, wir sind alle Menschen, dann darfst du auf die Knie gehen und beten, Herr, du siehst, ich habe keine Liebe für den Menschen. Und wenn er nimmer wäre, wäre es mir recht. Aber vergib mir. Schenk mir diese Liebe ins Herz, die du hast. Dich haben sie verspottet. Dich haben sie geißelt. Dich haben sie aufs Übelste umbracht. Und du hast es mit dir machen lassen, aus Liebe zu mir. Du sagst, der Herr Jesus hat mir meine ganze Schuld vergeben. Er hat mir vergeben. Was der mir antan hat, das vergiss ich nicht. Und was passiert jetzt in deinem Herzen? Und das ist spannend, wie das Wort Gottes redet. Dieses, wenn du nicht loslässt von deinem Groll, und von deinem Hass, den du auf jemand hast, und von deinen ständigen Vorwürfen, was passiert in deinem Herzen? Epheserbrief, Kapitel 4, Verse 31 bis 32. Du wirst in deinem Herzen Bitterkeit haben, du wirst in deinem Herzen Wut haben, du wirst in deinem Herzen Zorn haben, du wirst in deinem Herzen Geschrei haben, du wirst in deinem Herzen Lästerung haben. All die Dinge, die dich innerlich mehr zerstören als den, gegen den sie du hast. Du machst dich selber kaputt. Und dein Umfeld. Und dein Zeugnis. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Oh, was können wir böse sein? Leute, da haben wir echt ein Potenzial. Das gehört ans Kreuz. Elend. Samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Gott hat dir vergeben. Das ist übrigens der Unterschied zu dem Gebet vom Vater unser. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann heißt es, wenn ihr die Sünden nicht vergebt, wird der Vater euch nicht vergeben. Gesetz, alttestamentlich, neuer Bund, vergebt, weil er euch vergeben hat. Okay? Du sagst, weißt du, du musst ja irgendwie den Leuten erklären, warum es so wichtig ist, dass sie die Hand des Herrn Jesus annehmen. Du sagst, er ist heilig. Und es ist überhaupt kein Makel an ihm. Und Petrus sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Euer Wandel soll heilig sein, entsprechend dem, wie mein Wandel oder wie ich bin. Du sagst, er ist heilig und du lebst in Unzucht. Du begibst dich in Dinge, die unheilig sind, wo das Wort Gottes ganz klar spricht, dass du dich davon fernhalten sollst. Wichtig auch, ihr Lieben, haltet euch auch schon fern von der Kreuzung dieser Dinge. Kreuzung sind die Klicks im Internet. Sind die verschiedenen Bilder, die wir sehen. Wir Männer sind sehr anfällig, was das Optische angeht. Deswegen, ihr lieben Frauen, versteht ihr vielleicht ein bisschen mehr, warum es für die Frauen wichtig ist, sich entsprechend zu kleiden, weil der Mann immer optisch anfällig ist. Das Erste, was er tut, er guckt. Okay? Lieber Mann, lieber Bruder, du musst die natürlich auch zusammenreißen, okay? Du sprichst von der Heiligkeit Gottes und lebst in Unzucht. Jegliche Art von Sexualität außerhalb der Ehe ist Unzucht. Und so gäbe es noch eine lange Liste an Dingen, wo der Herr uns verändern möchte. Und bitte, auch hier steht Gnade und Friede euch. Aber der Herr wird seine Kinder erziehen. Er lässt die Seinen nicht laufen. Und es kann manchmal wehtun. Dann sagt Paulus, ja, jetzt muss ich zurückblättern, wir sind wieder im Philipperbrief, Vers 16. Mir zum Ruhm am Tag des Christus. Paulus freut sich über eine Gemeinde, die auf seine Weisungen gehört hat und die dementsprechend ihr Leben anpassen oder verändern lassen. Mir zum Ruhm, also dieses, Herr Jesus, danke, dass ich dein Wort in die Gemeinde ausgießen habe dürfen und du hast eine Veränderung geschafft. Und der Jesus wird kommen. Da heißt es im Thessalonicher 3, Vers 13, bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit all seinen Heiligen. Der Jesus wird kommen und sagt, ich habe meinen Lohn bei mir. Die Dinge, die du tust, es gibt Lohn dafür. Und er wird auch richten, sowohl gut als auch böse, das, was Kinder Gottes machen. Wir meinen manchmal, naja, ich bin gerettet, alles andere ist okay. Preis den Herrn, dass du im Buch des Lebens stehst. Aber, lieber Bruder, liebe Schwester, das war der Anfang des Lebens. Jetzt soll dein Leben Frucht bringen. Es soll ein Bild Christi darstellen. Er möchte Veränderung schaffen. Dem Herrn zur Ehre und dir sehr reichlich zum Segen. Und da wird Lohn kommen. Und ihr Lieben, ich will nicht heimgehen und zurückschauen und sagen müssen, ach, hätte ich doch bloß. Aber schaut's auf die Liebe des Herrn, des Augen. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Heute im Abendmahl haben wir gelesen, den, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. Was heißt denn das? Da hängt der Herr Jesus am Kreuz. Und Oli hat gelogen. Er wurde zur Sünde gemacht. Und dann steht jemand da, du Lügner, zum Herrn Jesus. Er wurde zur Sünde gemacht. Du Lügner, du Verbrecher, du. All diese Last hat er auf sich genommen. Er wurde für uns zur Sünde gemacht. Das Wort allein, der heilige Gott, ist so unbeschreiblich tiefgründig, was da passiert ist am Kreuz. Weil er dich liebt. Und als er an dieses Kreuz gegangen ist, hat er dich im Blick gehabt, hat gewusst um deine Not und hat gewusst, was er aus dir machen kann und wie er sein Kind gewinnt. Und dann heißt es, die Freude ist groß über einen einzigen Sünder, der Buße tut. Dieses Werk am Kreuz war alles andere als umsonst, sondern es war unglaublich groß. Das Größte, was die Welt jemals gesehen hat. So groß, dass jede Macht und Herrschaft völlig entwaffnet dasteht. Der Feind hat nichts mehr, wo er reinschlagen könnte. Gott hat ihn völlig entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Zweiter Korinther 5, Vers 10, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Ja, die Kinder Gottes stehen vor ihrem Schöpfer, vor ihrem Herrn und müssen Rechenschaft geben für ihr Leben. Aber du stehst nicht mehr vor deinem Richter, du stehst nicht mehr vor dem, der dich verdammt. Wir erwarten den Herrn nicht um der Sünde willen, heißt im Hebräerbrief Kapitel 9, Vers 28, sondern zum Heil. Okay? Und selbst die Gemeinde in Laodicea, wo wir sagen, wie geht's denn dazu? Sendschreiben, Kapitel 3, Offenbarung, bekommt einen hoffnungsvollen Blick. Er sagt, wenn sie nicht umkehren, stelle ich den ihren Leuchter beiseite. Aber es heißt nicht, er verwirft sie, dass sie verloren gehen. Okay? Wir dürfen großen Lohn erwarten beim Herrn. Und dürfen auch nach diesem Lohn bei ihm trachten. Ich hoffe, ich komme durch, ihr Lieben. Vers 17. Wir gehen einfach jetzt mal weiter. Wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Er hat uns zu Königen und Priestern gemacht, heißt es in der Offenbarung. Und wir dürfen Opfer bringen, geistliche Opfer, dem Herrn im Geist dienen. Das Übermaß der Kraft für diesen Dienst kommt von dem Herrn Jesus. Das haben wir letztes Mal gehört. 2. Korinther 5 war das, glaube ich. Was ist dein Opfer? Was ist ein Opfer? Ein Opfer ist immer etwas, das etwas, dich etwas kostet. Das kann Zeit sein. Dinge, zu denen du dich überwinden musst. Das kann dein Ansehen sein. Wenn der jetzt mitkriegt, dass ich in eine Gemeinde gehe, okay. Das kann dein Geld sein. Das kann dein eigenes Leben sein. Und wisst ihr, was das Schönste für den Herrn ist und was die einzige vernünftige Antwort auf das Opfer des Herrn Jesus ist für dein Leben? Die einzig vernünftige Antwort ist Hingabe. Hingabe. Mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Kraft, um den zu lieben, der dich so sehr geliebt hat. Und der dich auch heute, hier und jetzt von ganzem Herzen liebt. Darum redet er heute so. Er liebt dich. Wir schlagen ins letzte Buch vom Alten Testament. Malachi Kapitel 1. Und vielleicht stellst du manchmal diese Frage, je nach Lebenssituation stellst du manchmal diese Frage, Malachi Kapitel 1, Vers 2. Der Herr sagt, ich habe euch geliebt, spricht er hier zu Israel. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr, aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Was ist die neutestamentliche Antwort? Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Und für dich hat er das Leben hingegeben. Ich habe euch geliebt. Unser Opfer, unsere Dienstbereitschaft soll ein Dienst und ein Opfer sein aus Liebe zum Herrn. Wisst ihr, darauf legt der Herr noch viel mehr Wert, als wie auf das, ob du alles richtig machst, ob du alles verstehst, ob du in allem der Erste bist oder sonstiges, sondern darauf, wo er Wert legt, ist diese Liebe zu ihm. Diese Liebe beinhaltet, dass du mit ihm redest, dass du mit ihm zusammen sein möchtest, dass du diese Gemeinschaft zu ihm suchst und dass du das, was ihm Freude macht, umsetzt und tust. In den Sendschreiben. Das erste Schreiben geht an Ephesus. Oh, das war eine sehr vorbildliche Gemeinde. Es war eine Gemeinde, die sehr aufmerksam war, professionell war, hätten manche vielleicht sagen. Da waren die Ältesten auf Zack bei allem. Und dann sagt er, aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Boah, das muss durchs Herz gegangen sein. Petrus wurde 3-mal gefragt, liebst du mich? Weide meine Lämmer. Liebst du mich? Hüte meine Schafe. Liebst du mich? Herr, du weißt, dass ich dich lieb hab. Und ich weiß, dass ihr den Herrn liebt habt. Das ist das Kostbare für den Herrn Jesus, deine Hingabe und deine Zuneigung zu ihm. Und aus dieser Hingabe und aus dieser Zuneigung raus darfst du ans Werk gehen. Was hatten die Geschwister, was hat Israel getan? Sie hatten einen großen Opferdienst. Und der Herr klagt in erster Linie die Priester an. Ich lese Malachi von Vers 6 weg. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Heerscharen zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Damit, dass ihr auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses? Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist das auch nichts Böses? Bringt es doch deinem Statthalter, wird er wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich beachten, spricht der Herr der Heerscharen. Er nimmt sie mit und zeigt ihnen ihr Handeln auf. Jetzt bin ich auf mein Schulpendel aufgetappt, aber so vergiss ich die Tüte nicht. Da hast du vielleicht so eine knitterige Tüte. Jesus loves you. Und wir möchten dem Herrn ein Opfer bringen oder andere sollen zumindest sehen, dass wir dem Herrn ein Opfer bringen. Und wir langen in diese Tüte und sagen, wer mag denn Zartbitterschokolade? Schöne Verpackung. Ja, Oliver, magst du? Na, komm doch mal raus. Oliver, du bist mir so ein lieber Bruder. Du kriegst Zartbitterschokolade. Aber lies mal zuerst, was hinten drauf steht. Das Verfallsdatum. Das ist der Ich muss gestehen, ich habe die Schokoladentafel echt gefunden. Verfallsdatum 11.01.24. Aber weil der Oliver so lieb ist, kriegt er was Gescheites. Du kannst es nachher teilen. Was will ich damit zeigen? Manchmal ist unser Dienst oder auch unsere Gaben so, dass wir sagen, ja, weiß, erstens mal mag ich Zartbitterschokolade nicht. Zweitens ist sie abgelaufen, die kann ich nicht mehr essen. Ah, für den Herrn ist es okay. Merkt ihr, was ich sagen will? Wir würden das, was wir selber eigentlich nicht mehr anlangen wollen oder worin wir keinen Wert sehen, aber gerade gut genug für den Herrn Jesus. Ist das anständig? Nee, überhaupt nicht. Aber das ist das, was unser Herz manchmal sich so denkt. Daher, wie hat einer mal gesagt, das Beste ist gerade gut genug für ihn. Und da hast du im Alten Testament manche Leute, die halt nur Turteltauben bringen können, weil sie nicht mehr haben. Und Gott ist so gnädig und sagt, du, das, was deine Hand aufbringen kann, nicht mehr. Nicht das, was du nicht aufbringen kannst, sondern nur das, was deine Hand aufbringen kann. Und dann geht er nur weiter und sagt, und dann von dem, was du aufbringen kannst, nur das, was du von Herzen geben möchtest. Okay? So lasst uns doch auch uns einbringen beim Herrn Jesus. Ach, ich habe schon wieder die Zeit. Paulus hat seinen Dienst, hat sein Leben ausgegossen in den Dienst des Herrn. Wie ein Trankopfer, sagt er. Wie etwas, dass du hast dieses Opfer, das diese Gemeinde gegeben hat und für das Trankopfer wurden goldene Kannen angefertigt, wo Wein reinkommen ist und dann wurde der Wein ausgegossen über das Opfer, etwas, das dann das Ganze nur verfeinert und besonders macht. Und so war der Dienst von Paulus über der Gemeinde zu Philippi und auch über uns. ausgegossen, wenn was ausgegossen wird, dann fließt es überall hin. In der Apostelgeschichte 21, Vers 13 sehen wir, wie Paulus bereit ist, nicht allein nur für den Namen des Herrn Jesus gebunden zu werden, sondern er ist auch bereit, für ihn zu sterben. Und ich denke mir manchmal, so weit muss es gar nicht kommen, sei erst mal bereit, für ihn zu leben. Und die Brüder haben geweint um ihn rum und haben gesagt, macht es nicht. Und dann muss er sagen, ihr brecht mir das Herz. Und dann sagt er dieses Wort, ich bin nicht allein bereit, gebunden zu werden, sondern auch um des Namens Jesu willen zu sterben, weil er so eine Liebe zu seinem Herrn gehabt hat. Wie kostbar war das vor Gott. In gleicher Weise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Überlegt dir, die Freude ist ja nicht unbegründet, sondern überlegt dir, worüber du dich freuen kannst im Herrn. Es ist so eine Vielzahl. Heute Nachmittag, morgen früh, nimm den Epheserbrief, Kapitel 1, lies es in Ruhe durch und schau mal, was du in Christus alles hast, wer du bist. Die Freude ist begründet. Es ist nicht ein Hajana Freumi halt, sondern ein tiefer Grund in Christus als sein Kind. Sich zu freuen, ein Kind Gottes zu sein. Sich zu freuen, was er Großes an dir getan hat. Sich zu freuen, was er Großes an deinem Bruder, an deinem Nachbarn getan hat. Sich zu freuen, was er Großes in der Welt tut, dass es sich überhaupt dreht. Sich zu freuen, dass er der Anfang und das Ende ist. Er steht als Letztes auf der Erde über allem. Und da dürfen wir uns freuen. Es ist nicht der Feind, es ist nicht die Dunkelheit, es ist nicht die Finsternis, sondern am Ende wird das Licht offenbar. Und wir sind seine Kinder und dürfen dabei sein. Schluss. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Es wäre noch mehr gewesen.